Gut.
Ja.
Schönen guten Abend. Eine angenehme Damenrunde.
Für mich noch Abend, das ist doch schon
unser ganzes Haus. Jetzt weiß ich, wie Thomas sich fühlt.
Ja.
Und Jonathan?
Ja, die fühlen sich super.
Und Werner.
Ich kann damit leben.
Er ist froh über jeden, der kommt.
Gut. Ich bete mal. Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für deine Gegenwart und deine Liebe. Wir danken dir, dass du dich ausdrückst über dein Wort und dass du dich zu erkennen gibst über dein Wort. Und ja, wenn wir uns wieder mit diesen herrlichen Versen beschäftigen, ja, wo es nur um dich geht, wo es um deine Schönheit, deine Herrlichkeit, also bitten wir dich, dass du unsere Herzen in Brand setzt mit der Liebe zu dir. Dass du unsere Herzen in Brand setzt mit der Liebe zum Bräutigam. Dass wir heute ein Stückchen mehr verwandelt werden in diese Brautgemeinde. Dass das, was die Braut ausmacht, dass das in uns Gestalt gewinnt. Mehr und mehr und mehr. Du sagst in Jesaja, ich will ihnen einen Namen geben. Besser als Söhne und Töchter. Und das ist der Name Braut. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass du uns heiraten möchtest, uns zu deiner Braut nehmen möchtest. Und das ist die intimste und die engste Verbindung, die wir haben können. Vor meinen Kindern verheimliche ich Sachen. Denen vertraue ich nicht alles an, aber meiner Braut, der vertraue ich alles an. Da öffne ich mein ganzes Herz, da lege ich alles hinein, Herr. Und so wollen wir das schätzen, Herr, und wollen besonders diese Brautliebe, die Augen hat wie die Taube, die nur in die eine Richtung sehen kann, wollen wir heute auf dich schauen, Jesus. Und wollen uns einstellen, auch auf die nächsten Abende, wo es dann um die Offenbarung geht, dass wir in all dem auf dich schauen. Dass wir in all den Dingen, wie wir es gerade selber gesagt haben, mit Tieren und Siegeln und Gerichten, dass wir in all dem dich erkennen, Jesus, und auf dich schauen und dass unser Herz mit der Liebe zu dir gereinigt und geheiligt wird, sodass wir ein reines Gefäß dafür sind. Wir bitten dich, Geist Gottes, dass du uns heute von dem nimmst, was Jesus gehört und uns offenbarst, sodass wir erkennen können, dass wir sehen können. In Jesu Namen. Amen. Super. Ich habe es hier schon die Wand geworfen. Heute beschäftigen wir uns geht es um den Abschnitt Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 bis 20. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ob wir vorbereitet habe ich bis Vers 14. Da müssen wir mal sehen, wenn wir spontan so gut durchkommen, dass wir noch weitermachen können, dann tun wir das natürlich. Gut. Wir lesen einfach mal. Ich lese mal ab Vers 9, weil letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir geschlossen mit Vers 8 und jetzt lesen wir mal Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, wo auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht, und um die Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind 7 Gemeinden. Jana, kannst du mir den Glas Wasser machen? Ja, danke. Ich habe Pizza gegessen. Halleluja. So. Wir hatten bis Vers 8 die Einführung und befinden uns technisch gesehen immer noch in der Einführung. In Vers 9 spricht uns dann Johannes direkt an und stellt sich vor, er ist derjenige, der alles aufschreibt, und wir setzen mal an bei Vers 10, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe. Gerd! Hi! Geht's dir gut? Wir sind in Offenbarung Kapitel 1 bis 10.
David, hat das einen großen Übertitel?
Ja, also der große Übertitel heute heißt die Offenbarung des erhöhten und verherrlichten Christus. Okay. Die Offenbarung des erhöhten und verherrlichten Christus. Damit wir uns den Text ein bisschen nähern können und uns das nicht so erschlägt, teilen wir das natürlich wieder auf und gehen da ein bisschen systematisch ran. Ich bin auch immer wieder in der Vorbereitung Jesus sehr dankbar, dass er mir erklärt, wie ich das einteilen kann. Und wir kommen mal zum Punkt 1, das ist die Vorbereitung auf die Offenbarung Jesu Christi. Wir haben bis jetzt jede Woche gesagt, dass es im Buch der Offenbarung nicht in erster Linie darum geht, zu gucken, was macht der Teufel, der Antichrist und wie fällt die Gemeinde ab, sondern dass es in allererster Linie ein Buch ist über Jesus Christus und über die Schönheit und die Herrlichkeit seiner selbst. Und deswegen ist es so schön, dass halt in diesem ersten Kapitel so ein starker Fokus auf Christus gelegt wird, und es geht eigentlich die ganze Zeit nur um Christus. Wir erinnern uns, diese Ehrentitel, der Lobpreis der Erlösung Jesu Christi, dass diese Vorherschau, dieser Lobpreis dessen, was da kommen wird. Und jetzt kommt die direkte Begegnung von Johannes dem Apostel mit dem auferstandenen und erhöhten Christus. Und wenn es etwas gibt, was uns Spannung bereiten sollte oder was uns begeistern sollte, dann ist es ja wohl das. Im Himmel werden uns nicht in allererster Linie die Engel irgendwie begeistern, so schön wie das ist, und auch nicht die goldenen Straßen und die schönen Diamantentore und die Fundamente der neuen Stadt, sondern im Himmel wird uns eine Person zuallererst begeistern, und das ist die Person Jesu Christi. Im Himmel beten sie den an, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. Und wir wollen aber nicht darauf warten, dass wir im Himmel landen, sondern wir wollen heute, und dafür ist uns die Offenbarung ja gegeben, wir wollen heute, im Hier und Jetzt, in unserem Leben, Jesus kennenlernen. Wollen ihn lieben lernen. Und um diese dahin zu kommen, dass ich Jesus mehr und mehr kennenlerne, dass meine Beziehung zu ihm vertieft wird und dass dieses Liebesband zwischen ihm und mir stärker wird, dann muss ich ein paar Vorbereitungen treffen. Und darum geht es jetzt hier, Vorbereitungen um die Offenbarung, für die Offenbarung Jesu Christi. Das sind quasi wie Voraussetzungen, die wir schaffen können, um in Gemeinschaft, um in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Jesus Christus kennenzulernen. Genau. 1.1. Das lesen wir in Vers 10. Ich war im Geist. Ich war im Geist. So kurz, konkret, und wir sind leicht versucht, solche Wörter zu überfliegen, weil die finden wir zuhauf im Neuen Testament, im Geist, durch den Geist, über den Geist, alles Mögliche mit Geist. Und wenn wir uns aber eben mit der Offenbarung Jesu Christi beschäftigen, ist es essentiell, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Lass uns mal 2. Korinther 13, Vers 13 aufschlagen. 13, 13 kann man sich schön leicht merken. Das ist der letzte Vers im 2. Korintherbrief. Und da heißt es, da wünscht uns Paulus die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Er wünscht der Gemeinde, dass sie in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebt. Und dieses Wort Gemeinschaft, das wissen wir alle aus dem Bibel-ABC, dieses griechische Wort Koinonia bedeutet ein Begegnen auf gleicher Ebene und mit gemeinsamen Austausch. Wir geben und nehmen. Wenn wir uns in der Gemeinde treffen, im Hausgeist treffen, wenn wir Familie leben, einfach nur mit unserer Familie, dann begegnen wir uns und wir erzählen, was uns traurig macht, erzählen, was uns glücklich macht, und wir hören uns das von dem anderen an und wir geben und nehmen. Wir tauschen aus, auch materiell auf allen Ebenen in der Familie gehört uns alles zusammen. Und genau dasselbe sollen wir mit dem Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns Christus offenbart. Er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ohne Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und ohne dass der Heilige Geist in uns ein Werk tut, können wir Jesus nicht näher kennenlernen. Selbst wenn wir das wollen. Du sagst ja vielleicht, ich lese Bibel wie verrückt und ich alles, was über Christus geht, streiche ich mir rot an und jede Verheißung grün und jedes Gericht blau und was auch immer. Du kannst so die tollsten Bibellesetechniken haben, aber wenn du nicht weißt, dass du abhängig bist, bewusst abhängig bist vom Heiligen Geist, dass er dir offenbart, was Christus betrifft, dann wirst du das Buch ohne Gewinn lesen. Vielleicht Gewinn für deinen Kopf und du kannst auch vielleicht glänzen mit deinem Bibelwissen vor deinen Geschwistern. Aber eine Erkenntnis Jesu Christi, das heißt eine Erfahrung mit ihm, etwas, was dein Leben wirklich verändert, nicht nur deinen Kopf, sondern was dein Herz berührt. Ein Wort Jesu Christi, was in dein Herz fällt und nachhaltig bis in Ewigkeit da verwurzelt ist und dein Leben wirklich verändert, dein Denken wirklich verändert, deine Gefühle verändert, die Art und Weise, wie du redest, verändert. So etwas bewirkt nur der Heilige Geist. Und wir sind abhängig von ihm, um Jesus zu erkennen. Lass uns mal Johannes Kapitel 16 aufschlagen. Johannes 16, Vers 14. Da redet Jesus vom Heiligen Geist und er sagt, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Was steht in Elberfelder? Und euch?
Verkündigen.
Auch verkündigen?
Nee, er wird euch in die ganze Wahrheit
leiten. In Vers 14.
14.
Ach Quatsch.
Johannes 16, Vers 14. Steht auch verkündigen.
Ja.
Super. Er wird drei Dinge, die der Heilige Geist tut. Das ist so herrlich, das ist so schön. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist macht niemals Jesus klein oder setzt ihn herab oder spielt seine Gottheit herab oder sagt, das ist so wichtig, ist das ja gar nicht, sondern er verherrlicht Christus. Das, wo wir wissen, oh, Jesus ist so herrlich, will der Heilige Geist, und da will der Heilige Geist uns immer zeigen, es ist noch viel herrlicher. So, dann heißt es, er wird von dem Meinen nehmen. Der Heilige Geist ist von Jesus abhängig und sein einziger Kanal, was er uns zeigen kann, was er uns offenbaren kann, ist von Christus selber. Er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Heilige Geist tut, kommt von Jesus und verherrlicht Jesus. Daran kann man ziemlich leicht erkennen, ob falsche Geister am Werk sind. Religiöse Geister, die nur so tun, als ob sie der Heilige Geist sind. Und dann kommen alle möglichen verrückten Sachen raus und du denkst, na, vielleicht bin ich ungeistig, dass ich das nicht verstehe. Guck immer, wird Jesus verherrlicht. Und wenn die Person abgeht, übelst krasse Manifestationen hat, schau eine Woche später nach, ist da mehr Jesus, ist da mehr Liebe, ist da mehr Reinheit, ist da mehr Freude im Wort Gottes, ist da mehr Geduld in Leiden, ist da mehr Liebe zu den Verlorenen. Und dann siehst du, ob es von Jesus war oder nicht. So, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist essentiell, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Sowohl bei der Bekehrung, wenn es zur ersten Offenbarung Christi kommt. Heute war ich wieder am Mama-Dietrich-Platz und konnte beten, dass es zu einer ersten Offenbarung Jesu Christi kommt, dass Jesus seinen Sohn offenbart. Aber dieses Offenbaren seiner Herrlichkeit hört ja nicht bei der Bekehrung auf, dass du weißt, okay, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, sondern immer und immer und immer wieder will der Heilige Geist von Christus nehmen und uns verkündigen. Punkt 2, Vorbereitung auf die Offenbarung Jesu Christi. Das steht in Vers 12. Da steht jetzt bin ich hier wieder ganz woanders. Diese zwei kleinen Wörtchen, oder vier kleine Wörtchen. Und ich wandte mich um. Auch das überlesen wir sehr schnell. Um Jesus zu sehen, war es erforderlich, dass Johannes eine Entscheidung trifft, sich umzudrehen. Jesus offenbart sich uns, hinter uns. Er steht hinter uns und redet zu uns. Und er wartet darauf, dass wir die Entscheidung treffen, uns umzudrehen. Wenn du in der Schrift manche Begebenheiten studierst, zum Beispiel die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wo Jesus ja auch schon auferstanden war. Und er geht mit den Emmaus-Jüngern und er legt ihnen die Schriften aus und so weiter. Und die wissen überhaupt nicht, dass es sich um Jesus handelt. Und Jesus, da heißt es, er tat so, er wollte nicht, aber er tat so, als wollte er weitergehen. Er hat geschauspielert, er hat nur so getan, als ob. Und was haben die Emmaus-Jünger gesagt? Haben gesagt, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Sie wussten, irgendetwas Besonderes hat der Mann, unser Herz hat gebrannt, als er mit uns geredet hat, er muss bei uns bleiben. Und sie haben ihn quasi festgehalten, haben gesagt, geh nicht weiter, bleib bei uns. Und dann haben sie erkannt, das war Jesus. Lass uns mal 2. Buch Mose aufschlagen, Kapitel 3. Ganz berühmte Schriftstelle. Die Berufung von Mose, wenn man will, zum Apostel oder zum Propheten oder beides. Und da heißt es in Vers 1, Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters. 2. Mose 3, Vers 1. Des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und jetzt kommt Vers 3, da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sieht aus den Augenwinkeln, da brennt ein Dunnenbusch und er verbrennt nicht. Er hätte auch sagen können, ja, ist interessant, aber ich habe jetzt Besseres zu tun, ich bin ja bei der Arbeit. Aber er sagt sich, ich will hinzutreten und ich will sehen, warum der Dunnenbusch brennt und doch nicht verbrennt. Und das sind interessante Parallelen, die sich hier ergeben. Genauso wie Mose das Feuer gesehen hat und schauen wollte, genauso sieht Johannes gleich ein Feuer in der Offenbarung. Ein Feuer aus den Augen Jesu. Und was will ich damit sagen? Es braucht ein gewisses Aufstehen, ein gewisses Ich mache mich auf, einen gewissen Eifer, die Komfortzone dessen, was ich so als normal und angenehm und was so mein geregeltes Leben so hergibt, diese Komfortzone zu verlassen, um Jesus Christus kennenzulernen. Sowohl bei der Bekehrung, auch als heute, jetzt und hier. Und das kann eine ganz, ganz verschiedene Komfortzone sein. So wie ich immer Bibel gelesen habe, so wie ich immer gebetet habe. Ich habe immer bis dann und dann geschlafen. Und dann habe ich so und so viel stille Zeit. Alles so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn wir Jesus tiefer erkennen wollen, wenn wir seine Schönheit noch mehr sehen wollen, wenn wir ihn erkennen wollen, und kennenlernen wollen als derjenige, der er ist, dann muss ich nicht bei ihm was ändern, sondern dann muss ich bei uns was ändern. Diese Entscheidung, ich drehe mich um zu sehen. Ich lasse das nicht nur an mir vorbeirauschen und denke, ja, es wäre schön, wenn, aber leider habe ich dieses und jenes zu tun, sondern ich weihe mich dem Gebet, ich weihe mich dem Wort Gottes, ich weihe mich, den Verlorenen von Jesus zu erzählen, ich weihe mich dessen, an Christus zu denken, ihm meine Gedanken zu schenken, ihn mit meinem Verstand zu lieben. In irgendeiner Form das Gewohnte verlassen, auf Gott hin, nicht auf die Sünde hin, ja, das kann ja auch sein, auf Gott hin, in die Richtung Gottes, wird uns nie fruchtleer zurücklassen. Wir können niemals zu eifrig im Gebet sein. Wir können niemals zu viel Bibel lesen. Wir können niemals zu viel für die Verlorenen beten. Wir können niemals zu eifrig darin sein, unseren Gott zu lieben. Du wirst nicht vor dem Richterstuhl Christi stehen und denken, hätte ich noch ein bisschen mehr gearbeitet. Du wirst denken an die Liebe, die du gegeben hast. An die Zeit, wie du deine Zeit investiert hast. Wie du mit den Menschen umgegangen bist, die um dich herum sind. Und wie gut du deinen Gott kanntest. So möchte ich euch ermutigen. Okay, man kann das ganz deutsch machen. Tut mal 2 Wochen lang einen Wochenplan schreiben, wo ihr jeden Tag in Viertelstunden aufteilt. 15 Minuten pro Stunde, 4-mal. Und dann schreibt ihr einfach, nehmt ihr euch in aller 2-3 Stunden am Tag vor und schreibt rein, was ihr in der Viertelstunde gemacht habt, in der Viertelstunde gemacht habt, in der Viertelstunde gemacht habt, wie ihr. Und dann habt ihr 2 Wochen und ihr könnt sehen, wie verbringe ich mein Leben. Und dann guck mal und sag, Jesus, wie kann ich dich näher kennenlernen? Was kann ich hier wegnehmen? Was kann ich hier dazu tun? Wo kann ich meine Prioritäten verändern? So, dass du noch mehr Raum in meinem Herzen gewinnst, dass ich dir noch mehr Zeit gebe, dass ich dir noch mehr Hingabe schenke. Und das kann bei jedem anders sein. Aber wir alle haben Raum nach oben hin. So, wir wenden uns um. Lass uns mal noch zu diesem Thema Sprüche Kapitel 2 aufschlagen. Ein Klassiker auf diesem Thema. Der Sohn wird vom Vater eben über diesen Eifer aufgeklärt. Und der Vater im Himmel macht uns das sehr deutlich. Vers 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, achte mal auf die ganzen Verben, die hier stehen, was der Sohn aktiv tun soll. Mein Sohn, oder ich nehme das mal jetzt heraus, meine Tochter. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Halleluja. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Die fliegt uns nicht zu wie so eine, wie ein Lotto gewinnen. Ja, jede Woche machen wir unseren Lottoschein und auf einmal ich gewinne. Sondern wer, Jakobus Kapitel 4, Vers 8 heißt es, glaube ich, wer sich Gott naht, dem wird Gott sich nahen. Gott ist bereit. Der Heilige Geist ist bereit. Der Kolosserbrief sagt, wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Die Fülle ist da. Es fragt sich nur, wie lebst du? Und damit meine ich nicht nur, du mach stärker, härter, streng dich mehr an, sondern geh mit einem offenen Herzen, mit einem betenden Herzen durch den Tag. Ganz bewusst zu sagen, Herr, heute will ich mit dir in Gemeinschaft sein. So, darüber lässt sich viel sagen, aber es braucht eine Entschlossenheit, eine Opferbereitschaft und es braucht Zeit, um die Erkenntnis Gottes zu gewinnen. Und die Erkenntnis Gottes ist die Erkenntnis Jesu. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Halleluja. Und dann kommt man zu drittens, das steht auch in Vers 12, da heißt es, Offenbarung 1, Vers 12, ich schaute, ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Ich wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Das ist der dritte Punkt, das ist der Umgang mit dem Wort Gottes. Die Worte Gottes sind ein so großer Schatz, den wir haben. Und ein solcher Reichtum an Weisheit und an Erkenntnis, dass es schon fast Sünde wäre, es liegen zu lassen und nicht zu lesen. Wir brauchen den täglichen Umgang mit der Bibel. Nicht den wöchentlichen, und auch nicht ein Kalenderblättchen abreißen, sondern täglich dich hinsetzen, nicht mal schnell in der Straßenbahn noch zwei, drei Verse lesen, sondern zu Hause dich hinsetzen, mit in Anführungszeichen abgeschlossener Tür, ganz allein, nur du und Jesus. Und dann schlägst du sein Wort auf und liest darin. Du nimmst dir Zeit für nur die Bibel und dich. Das Handy ist draußen, die Kinder sind draußen, der Ehepartner ist draußen. Deswegen ist es immer am besten, das am Morgen zu machen. Seid ihr das Frühaufsteherkinder, so wie ich. Und du lässt Gott zu dir reden im Wort Gottes. Wer nicht betet, ist wie ein Mensch, der nicht atmet. Und wer das Wort Gottes nicht liest, ist wie ein Mensch, der nichts isst. Und es geht nicht lange gut. Und sobald, wenn man aufhört zu essen, kommen dann irgendwann die ersten Mangelerscheinungen. Der Körper entwickelt sich nicht mehr richtig und irgendwann ist man tot. Wir brauchen den Umgang mit dem Wort Gottes. Nee, und ich habe nichts gegen Proklamationen und das Wort wie nur ein Vers zu nehmen und dann darüber zu meditieren. Aber es ist, bitte, lest doch die Bibel von vorn nach hinten. Lest sie einfach von vorn nach hinten. Bei jedem kann das unterschiedlicher Kapitelanzahl sein, aber lasst nichts aus, sondern lest das Buch der Bücher. Immer und immer und immer wieder. Und das wird zu einem Fundament in eurem Leben werden. Und darüber werdet ihr Jesus erkennen. Am Sonntag habe ich das erzählt, wie ich am Freitagmorgen das gelesen habe, aus 1. Korinther 16, eine Tür ist euch geöffnet, weit und vielversprechend und der Widersacher sind viele. Dieses Trostwort Gottes auf das hin, was da auf mich wartet an diesem Tag, mit den Unfällen und so weiter, mit der Krankheit von Noah dann am Samstag. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre wesentlich trauriger gewesen und verzweifelter gewesen. Aber weil Jesus zu mir sprechen konnte, weil ich die Bibel geöffnet habe und mir Zeit genommen habe, war ich vorbereitet, war mein geistlicher Mensch ausgerüstet, hatte ich was zu essen in mir drin. Wir brauchen das Wort Gottes. Bitte, 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 lest die Bibel. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn ihr das nicht macht, ihr werdet nicht imstande sein, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Stellt euch mal vor, da bekehren sich zwei Leute in meinem Dietrichplatz dieses Jahr noch. Was willst du denen erzählen, wenn du selber nicht die Bibel liest, wenn du selber nicht darin lebst? Wie willst du dem sagen, woran er glauben soll? Nicht, was dir Prediger XY erzählt hat, sondern du musst selber wissen, was da steht. Du musst es selber verstehen und du musst selber Jesus kennenlernen über das Buch. Ich weiß natürlich, dass es nicht um den Buchstaben selber geht, der uns rettet oder so, überhaupt nicht. Aber es ist die Person, die hinter dem Buch steht, die wir kennenlernen wollen. Und die lernen wir nur kennen durch das Buch. So, lest doch die Bibel und lern Jesus kennen. Und so bereitest du dich darauf vor, dass der Heilige Geist dir Jesus offenbaren kann. Vielleicht gar nicht aus dem Neuen Testament, vielleicht ganz woanders her. Auf einmal liest du was von den Opfern. Ich habe heute Morgen 3. Mose gelesen. Vorschriften, wie die Tiere geschächtet werden. Und da steht auf einmal, jetzt sollen die Opfer nicht mehr sonst wo stattfinden, sondern nur noch an diesem Ort. Und dann fängt Jesus an zu reden. Und du erkennst auf einmal etwas, was du vorher nie gesehen hast, wo du schon 15 Mal gelesen hast. Aber was das war, erzähle ich euch jetzt. Halleluja. So, zweitens.
Der verherrlichte Christus.
Johannes hat jede Menge aufgeschrieben, was wir im Buch der Offenbarung lesen, aber er hat bei Weitem nicht alles aufgeschrieben. Aber das, was er aufgeschrieben hat, ist sehr, sehr wichtig. Und Jesus ist nicht mehr... Ja, oder falsch rum, nicht, ist nicht mehr nicht. Jesus ist auferstanden und erhöht. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und er wartet auf die Erlaubnis des Vaters, zurückzukommen. Der Vater weiß den Tag, Christus weiß ihn nicht. Und er wartet darauf, dass der Vater sagt, jetzt ist der Tag gekommen. Und Jesus sitzt als eine leibhaftige, buchstäbliche Gestalt mit einem Körper, er ist ja immer noch Mensch, werden wir gleich sehen, sitzt er zur Rechten des Vaters und ist verherrlicht. Und er offenbart sich ihm in dieser verklärten, also in dieser verherrlichten Form, hier dem Johannes, und es ist erstaunlich. Wir gehen mal zu Vers 10 zurück. Da heißt es, jetzt kommen jede Menge Punkte. Also erstens, er hat eine Stimme wie eine Posaune. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die Stimme des Herrn klingt wie eine Posaune, wie eine Trompete. Im Englischen steht Trumpet. Hesekiel 33, Vers 6. Können wir mal aufschlagen. Und wir versuchen jetzt ein Stück zu interpretieren und aus dem Wort Gottes herauszufinden, warum Jesus diese Eigenschaften hat und warum er sich gerade so dem Johannes offenbart. Hesekiel 33, Vers 6. Kann das jemand in Elberfelder vorlesen?
Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er stößt nicht ins Horn, und das Volk wird nicht gewahrt, und das Schwert kommt und macht von ihnen eine Seele weg, so wird dieser um seiner Schuld willen weggerafft. aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern.
Der Wächter stößt ins Horn oder in die Trompete oder dieses hebräische Wort ist natürlich ein anderes als das griechische. Er gibt diesen Posaunen, diesen Hornstoß von sich, um vor Gericht zu warnen. Und das ist der Grund, weshalb Jesus, oder es ist einer der Gründe, ich werde euch gleich noch einen anderen nennen, Jesus hat eine Stimme wie eine Posaune, weil er uns warnt vor dem Gericht Gottes. Er warnt uns vor dem Gericht, weil das Gericht fängt nämlich bei uns an, beim Haus Gottes. Und er warnt die Welt vor dem Gericht. So, es gibt zwei Gründe, weshalb diese Posaune gestoßen wird. Einmal, um vor Gericht zu warnen. Und dann zweitens, das finden wir in 1. Korinther 14, Vers 8. Müssen wir jetzt, ja okay, wir können es lesen. 1. Korinther 14, Vers 8. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Die Posaune wurde im Altertum geblasen als ein Signal für die Heeresmacht, sich zum Kampf zu rüsten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Warnung vor dem Gericht und auf der anderen Seite einen Ruf zum Kampf. Die Stimme des Herrn ruft uns zum Kampf. Ich liebe ja dieses Lied, ich habe es noch nie gesungen gehört, aber ich kenne den Text. Mir nach spricht Christus unser Held, mir nach ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und schalle. So, Jesus ruft uns als ein Feldherr, hinter sich herzukommen und sich ihm anzuschließen. Und in diesem heiligen Kampf, und wenn wir die Schrift studieren, ganz langsam eben auf diese Punkte kämpfen, den guten Kampf des Glaubens, was den geistlichen Kampf angeht, was es heißt, um das ein für alle Mal überlieferte Gut zu kämpfen, all diese Dinge, dann wissen wir, Christentum und Jesus-Nachfolger hat etwas Kämpferisches. Auch wenn wir noch so lieb und so pazifistisch sein wollen und wie so eine kleine, dann hatte die Miezekatze, die sie immer hochhält in der Schule, so knuddelig und süß reinzuschauen, das kannst du gerne machen, solange du inwendig diesen Willen hast, wo mein Jesus sagt, kämpfe, da kämpfe auch ich. Und Jesus ruft uns mit seiner Posaunenstimme, uns zum Kampf zu rüsten. Amen.
Amen.
Halleluja. So, zweitens. Jesus geht, wie wir lesen in Vers Kapitel 1, Vers 13, er ist mitten unter den sieben Leuchtern. Er wandelt, er bewegt sich innerhalb der sieben Leuchter. Wir erinnern uns, die Leuchter sind sieben Gemeinden. So, Christus ist bei seiner Gemeinde. Das mag uns irgendwie so profan und einfach erscheinen, aber besonders in der Zeit des Leidens und der Verfolgung und der Entbehrung ist es von unschätzbarem Wert zu wissen, Jesus ist bei uns. Jesus bewegt sich inmitten der sieben Leuchter. Das heißt, er ist nicht nur hoch erhoben auf dem Thron beim Vater, sondern er ist auch hier unten bei uns in unserer Mitte. Und er bewegt sich. Das heißt, er wirkt unter uns. Er ist uns nahe. Ihr kennt das alle, Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist mitten unter uns. Es ist ein großes Unrecht, ein großer Missstand, wenn Christus als etwas gesehen wird, was weit weg ist, mehr als so ein theoretischer Fakt, Jesus ist auferstanden und ja, irgendwie ist er jetzt hier mitten unter uns, wo das keine Realität ist, zu wissen, Jesus sieht, er hört, er spürt, er ist da, er lebt hier. Wo das keine Realität ist, da wird sich das Leben zum Negativen verändern. Wenn du aber weißt, Jesus sieht, er spürt, er ist da, er lebt, er ist mit, er lebt und er ist unter uns. Ich bin in ihm, er ist in mir, wir sind verbunden und er ist da, dann wird sich dein Leben verändern. Wir kennen alle die Gleichnisse. Wenn die Diener denken, der Herr ist weit weg, der lässt auf sich warten, dann werden sie locker mit ihren Regeln, mit dem, was sie quasi ihren Pflichten, müssen ja niemandem mehr Rechenschaft abgeben. Und dann kommt der Herr wie ein Dieb in der Nacht. Aber der Thessalonicher Brief, der erste, sagt uns, bei uns soll es nicht so sein. Für uns kommt der Dieb nicht wie in der Nacht. Wir wissen, er ist da, er ist hier, er steht an der Türschwelle, seine Rettung ist nahe. Wir stehen in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Er bewegt sich inmitten der Leuchte. Und diese bewusste Gemeinschaft mit Jesus, diese Verbindung mit ihm, das sollte uns das Wertvollste und Wichtigste sein, was wir haben. Und wenn Gott gnädig mit dir ist und dich wirklich liebt, wird er alles, was diesen Platz einnimmt in deinem Leben, erschüttern und wegnehmen. Denn Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Feld und Auto und Beruf und was auch immer uns einfallen könnte, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und für uns hört sich das an wie so eine Strafe, so wie, oh, ich muss Jesus als mehr lieben als alles andere. Aber wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn kennenlernen, dass er uns nah sein will, in unserem Versagen, in unserem Zu-Kurz-Kommen, in unseren Fehlschlägen, in unseren Fehlern, immer wieder in dieselben Löcher fallen, immer wieder dieselben Dummheiten machen, immer wieder dasselben Quatsch erzählen, immer wieder dieselben Lügen glauben. Jesus will uns nahe sein. Halleluja. Halleluja. Er bewegt sich inmitten der Leuchter. Und wenn eine Gemeinschaft, wenn wir mal auf einmal umblättern, Kapitel 3, Vers 20, Offenbarung 3, Vers 20, wenn eine Gemeinde diese bewusste Beziehung, diese bewusste Gemeinschaft mit Christus verloren hat, dann geht es ja wie Laodicea. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Hier sehen wir ganz eindeutig, das ist nicht normal, dass Jesus vor der Tür steht. Jesus sollte hier bei uns sein, in unserer Mitte. Und damit meint er natürlich nicht er meint nicht ein physischer, und jetzt haben wir hier einen leeren Platz gelassen, damit Jesus hier drauf sitzen kann. Diesen albernen Quatsch haben wir lange hinter uns gelassen. Sondern er meint, er will auf dem Thron unseres Herzens sitzen. Er möchte in unserem Herzen. Es gibt dieses Lied im Englischen, come and take the place in the center of my heart. Sei im Zentrum meines Herzens, sollst du thronen. Mir gehört dein ganzes Leben. Zu sagen, komm in mein Herz, bedeutet, komm als König, komm, herrsche über alles. Wer über das Herz herrscht, herrscht über alles. So, es ist nicht normal, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Und wenn wir dann irgendwann bei diesem Sendschreiben an die Laodiceaner sind, dann wissen wir, warum sich die Gemeinschaft Jesu Christi, warum die nicht mehr zu finden war in der Gemeinde. Aber Jesus hat sie nicht fallen gelassen, sondern er wollte bei ihnen sein, hat gesagt, tut Buße, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Einmal kam ich nach Hause und ich wusste, Kathi ist da und habe ihr geschrieben, guck mal, lesen wir Offenbarung 3, Vers 20. Als ich unten im Haus vorstand, da bin ich hoch, ein bisschen gewartet, wo ich wusste, jetzt schlägt sie gerade ihre Bibel auf, jetzt liest sie gerade nach und dann habe ich an die Tür geklopft. Hat sich schön erschrocken. Steht Jesus vor der Tür. Okay. Halleluja. 2.3. Das sind so Ideen, die ich habe, um das Wort Gottes lebendig zu machen. 2.3. Er heißt, wie wir es lesen in Vers, oder wir sind mal Vers 13, und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Jesus ist der Sohn des Menschen. Warum heißt Jesus der Sohn des Menschen? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt. Der Menschensohn, der Sohn des Menschen? Jetzt kommt die Antwort. Achtung! Weil er der Sohn von einem Menschen ist. Seine Mutter, und nicht der Heilige Geist, sondern ein Mädchen namens, wir nennen sie Maria, wahrscheinlich hieß sie Miriam, die buchstäblich gelebt hat und ein normaler Mensch war. Und es gab übrigens keine unbefleckte Empfängnis der Maria, sondern sie war ein ganz normal empfangener Mensch. Hatte eine Mama und einen Papa. Das ist so eine katholische Irrlehre. Nicht so wichtig. Vergesst das wieder. Löschen. Er ist der Sohn des Menschen. Und das ist einer seiner Ehrentitel. Und dieser Titel war es, der die Pharisäer auf die Palme gebracht hat. Weil Jesus bezieht sich nämlich auf Daniel Kapitel 7. Lass uns mal Daniel aufschlagen. Also nicht nur, aber auch auf Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14 ist das. Ezekiel, das ist der Daniel. Vers 13 und 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Moment, warte mal, das ist nicht der richtige Vers. Ach doch, ja, Entschuldigung. Es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, also der Menschensohn. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm, also diesem Sohn des Menschen, diesem Menschensohn, ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Jetzt wisst ihr, warum die Pharisäer so sauer geworden sind, wenn Jesus sagt, der Menschensohn wird kommen auf den Wolken des Himmels. Und sie zerrissen ihr Gewand. Er hat gelästert. Weil sie wussten, Daniel Kapitel 7, Vers 13, der Sohn des Menschen bekommt vom Gott selbst eine ewige Herrschaft. Ja, das hat ja Gamaliel dann auch irgendwann eingesehen, oder einige. Und es gab auch welche im hohepriesterlichen Geschlecht oder in diesem Hohen Rat, die da nicht eingestimmt haben. Aber da waren ja viele Herzensmotivationen, unreine Herzensmotivationen. So, der Gottmensch, der Menschensohn, ist ein Gottmensch, man könnte sagen ein Hybrid, eine Verbindung zwischen Gott und Menschen. Gott in Menschengestalt. Dieser herrscht in Ewigkeit. Das ist Jesus. Er ist der Menschensohn, der in Ewigkeit herrscht. Und wenn wir dazu noch Ezekiel Kapitel 1 ausschlagen, wenn du denkst, Offenbarung ist verrückt, dann liest man Ezekiel. Aber Ezekiel 1, Vers 26 und 8 bis 28. Kurze Einführung, Ezekiel ist da an diesem Fluss und er schaut in den Himmel und der Himmel öffnet sich und eine andere Dimension tut sich auf. Und er schaut auf einmal in den Thronsaal Gottes hinein. Und nach dieser Offenbarung, nach dieser Vision, ist er dann mehrere Tage betäubt und kann sich nicht mehr bewegen. So, und dann Vers 26 heißt es, und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen, wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers, inwendig ringsum. Dieser Mensch, den Ezekiel sieht, der brennt von innen nach außen. Genau dieselbe Person, die Johannes selber in Johannes in Offenbarung Kapitel 1 sieht. Jesus Christus. Im Zentrum des Thrones Gottes steht ein Mensch. Von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war rings um ihn her. Und wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in die Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. Der Regenbogen, das göttliche Zeichen der Gnade Gottes. Genau dasselbe, was Johannes dann in Kapitel 4 im Thronsaal Gottes sieht. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Halleluja. Inmitten des Thrones, inmitten diesem Feuersturm, er sieht ja da einen gigantischen Feuersturm, steht ein Mensch. Er steht zur Rechten Gottes. Jesus Christus, der Erhöhte, der Gottmensch, ist eingesetzt vom Vater als der rechtmäßige Erbe über das ganze Universum, als Herrscher und als Haupt der Gemeinde. Halleluja. Er ist der Menschensohn. Ist das nicht spannend? Ich finde schon. Bitte.
Ja, was ist der Unterschied zu dem, also du wärst auch ein Menschensohn, sag ich mal, so eines Menschen. Also woher wussten die damals, dass das ein spezieller Titel ist?
Zu Jesu Zeiten.
Ja.
Na, das ist einer der Titel des Messias. Also das wussten die, das war... die wussten, da kommt ein König, der kriegt von Gott die Herrschaft.
Ja.
Also muss es der König sein, auf den wir warten. Also ist das... war Menschensohn, der Menschensohn.
Ja, also das ist quasi der Titel.
Ist der Titel.
Menschensohn, aber es gibt quasi doch die natürliche Bezeichnung und so Sprachgebrauch.
Ja, Sohn eines Menschen.
Ja.
Na klar, aber das war definitiv im Kontext... Genau. Genau.
Okay.
Ja, haben wir ja gerade gelesen. In Daniel 7, Vers 13. Vielleicht gibt es da so, weiß ich jetzt nicht genau, so hundertprozentig. Funktioniert. Ein Sohn ist uns geboren, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, Jesaja, aber da steht jetzt nicht explizit Menschensohn, aber es zieht sich durch, dass Jesus. Das ist ja diese ganze Messias-Erwartung, die die Juden hatten und immer noch haben. Dass ein König kommt, der sie befreit. Und der ihnen zur alter Stärke verhilft. Und quasi Israel wiederherstellt. So, viertens. So, Punkt 4. Das lesen wir in Vers 13, Offenbarung 1, Vers 13. Jesus trägt ein Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Halleluja. Jesus trägt das Gewand des hohen Priesters. Ich habe das gelesen bei diesem Studienführer von Mike Dicke und dachte, krass, das stimmt. Das hohe priesterliche Gewand musste bis zu den Füßen reichen. Ich hatte bis jetzt immer eine andere Interpretation, die sage ich euch gerne auch gleich, aber das ist wahrscheinlich die hauptsächlichste. Wir können mal Hebräer Kapitel 8 aufschlagen, Vers 1 und 2. Da heißt, also ihr müsst nicht aufschlagen, ich kann es einfach vorlesen. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Jesus ist der himmlische Hohepriester. Die Bibel nennt das auch das Priestertum nach der Weise Melchisedeks. Ein Priestertum, was nicht wie bei den Juden anfängt mit 20 und aufhört mit 60, sondern ein Priestertum ohne Anfang und ohne Ende. Er ist Priester in Ewigkeit. Das ist Jesus. Was bedeutet das, dass er Priester ist? Zuallererst bedeutet das, dass er Mitleid hat mit uns Menschen. Eine der Hauptaufgaben, wenn nicht sogar die Hauptaufgabe ist es, vor Gott zu treten, also die Hauptaufgabe des Priesters, ist vor Gott zu treten mit Mitleid. Halleluja. Ein mitleidiges Herz. In Joel werden die Priester aufgerufen und sagt, wein zwischen der Vorhalle und dem Altar und sagt, erbarme dich über uns, Gott. Sei gnädig über uns. Der Priester bringt Opfer dar für die Sünden des Volkes. Das heißt, er braucht eine gewisse Sympathie mit dem Volk, wenn er sagt, ach, ich bin ja sowieso heilig und was interessieren mich die, für die brauche ich nicht opfern. Die sind mir egal, bist du disqualifiziert als Priester. Ein Priester geht immer vor Gott wegen den Menschen. Und das ist es, was Jesus ausmacht. Er kam auf die Erde wegen uns. Er ist ans Kreuz gegangen wegen uns, wegen unserer Sünde. Er war zerschlagen um unsere Übertretungen willen. Er ist hoher Priester in Ewigkeit. Er ist der mitleidige Priester, an den wir uns wenden können. Einen, der uns versteht. Wenn wir Jesus sehen als denjenigen, der den Weg ins Heiligtum eröffnet hat, dann trauen wir uns. Lass uns mal in Hebräerbrief Kapitel 4 bleiben. Letzter Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, also zur Bundeslade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Da ist jemand, der ist uns vorangegangen. Der hat sein eigenes Blut genommen und dargebracht und so das Heiligtum gereinigt. Und in diesem Blut können auch wir Freimütigkeit haben. Können wir in das Heiligtum hineingehen, um Gnade und Barmherzigkeit zu finden. Von Christus haben wir empfangen Gnade und Gnade. Er ist unser Weg zu Gott. Er ist derjenige, der uns der uns einen Weg bereitet. Er ist unser hoher Priester. Die andere Interpretation daneben, dass er hoher Priester ist, ich dachte, dass wir noch länger machen können. Neben dem, dass er unser hoher Priester ist, das Gewand steht in der Bibel immer für die Gerechtigkeit eines Menschen. In Jesaja heißt es, eure Gerechtigkeit ist nichts als ein dreckiges Gewand. Ein blutbeflecktes Gewand. In Offenbarung Kapitel 19, ich denke es ist Vers 10, weiß ich aber nicht genau, steht geschrieben, bei der Hochzeit des Lammes, dass der Braut Leinwände gegeben wurden. Und da heißt es dann, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist genau diese Gerechtigkeit, über die wir bei den Seligpreisungen gesprochen haben, nicht eben eine Gerechtigkeit, die ich im Glauben empfange, die Gabe der Gerechtigkeit, der Rechtfertigung, sondern eine Gerechtigkeit, die ich tue, die ich lebe, die ich ausübe. Und Jesus ist der vollkommene Gerechte. Die Bibel nennt ihn auch den Gerechten. Er ist derjenige, der komplett und vollständig in Gerechtigkeit handelt und dessen Werke 100% das Wohlwollen des himmlischen Vaters erlangen. Eine Gerechtigkeit, die keiner von uns hat. Außer er. Okay. Fünftens, Vers 13, da heißt es, er ist umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Auch dafür gibt es wieder zwei Interpretationen. Die erste ist das Brustschild des Hohenpriesters. Ich weiß nicht, wenn du in der Bibel so nette Bildchen drin hast, kann sein, du hast da auch so einen Hohenpriester abgebildet, kannst du auch einfach mal googeln, Kleidung des Hohenpriesters. Der Hohepriester hatte ein Schild aus Gold. Das lest ihr zum Beispiel in 2. Mose 39, Vers 8. Und da waren Edelsteine draufgesetzt, für jeden Stamm einen Edelstein. Und das hatte eine bestimmte Bedeutung, dass er diesen Brustschild hatte. Und zwar hat er indem er so vor Gott getreten ist, so vor den Gnadenthron getreten ist, so geopfert hat, hat er die Namen des Stammes, der Stämme Israel vor Gott in Erinnerung gebracht. Das steht für die Fürbitte, die ein Hohepriester leistet. Er, der Hohepriester, trägt die Namen, der auf diesen Stein war, die Namen noch eingraviert, er trägt die Namen in die Gegenwart Gottes hinein und bittet für sie. Jesus trägt das hohepriesterliche Schild. Und er bittet nicht nur für Israel, er bittet für uns. Er ist unser treuer Hohepriester, der für uns betet und fleht in Ewigkeit. Er verwendet sich für uns. Er spricht unsere Namen aus in der Gegenwart des Allerhöchsten. Und die zweite Interpretation. Gold steht in der Bibel immer für ein reines Herz. Dass er diesen Gürtel auf der Brust trägt. Und das geht auch Hand in Hand mit diesem Brustschild des Hohen Priesters. Dass er das auf der Brust trägt, bedeutet, dass er ein reines Herz hat. Dass er bittet mit einem reinen Herzen. Wie sagt Jakobus Kapitel 4, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Aber Jesus hat in seinem Gebet, in seiner ganzen, in all dem, was er tut, keine verbogene, böse Herzensabsicht. Wo du nicht weißt, was meint er denn jetzt damit? Warum ist denn der jetzt so nett zu mir? Bin ich jetzt mal lieber misstrauisch? Bei Jesus brauchen wir das nicht zu sein. Er sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Wir können ihm 100% vertrauen. Sein Herz ist rein. Schafft er noch zwei? Ich beeile mich. Sein Haupt, Punkt 6, sein Haupt und die Haare sind weiß wie Schnee. In der gleichen Vision von dem, was wir vorhin gelesen haben in Daniel Kapitel 7, da heißt es vom Vater in Kapitel 7, Vers 9, dass auf dem ewigen Thron einer sitzt, der alt ist an Tagen und dessen Haare weiß wie Schnee sind. Und das ist Gott. Jesus hat sozusagen dieselbe Haarfarbe wie der Vater. Wofür steht das? Das bedeutet für die ewige Reinheit und Weisheit Gottes, die sowohl dem Vater innewohnt, als auch dem Sohn. 100% geläutert. Kein wechselnder Schatten ist in ihm, sagt der Timotheusbrief, glaube ich. Er ist 100% rein. Lass uns mal Jesaja Kapitel 1 aufschlagen, wo genau dieselben Vergleiche auch stehen, in einer anderen Anwendung. Jesaja 1, Vers 18, da heißt es, der spricht Gott zu seinem Volk, komm doch, wir wollen miteinander rechten, quasi lasst uns vor Gericht treten, wir wollen streiten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so wollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Weiß wie Wolle, wie Schnee. Genauso wie das Haupt Christi. Da ist keine Sünde, keine Unreinheit, keine Verdorbenheit, kein Abweichen von der Wahrheit, kein Kompromiss in Jesus. Er ist rein und weiß. Und nicht so ein Schlohweiß, wie die alten Leute haben, sondern ein reines Weiß. In ihm drin ist keine Sünde. Und das, da könnten wir jetzt wieder den Hebräerbrief, wenn wir mehr Zeit hätten, wir könnten so tief in all diese Dinge eintauchen. Den Hebräerbrief zitieren, wo es heißt, dass wir genau so einen hohen Priester brauchen, der nicht erst für sich selbst opfern muss, wie der weltliche hohe Priester, der zuerst für seine eigenen Sünden geopfert hat, sondern der nicht für sich opfern muss, sondern nur für das Volk, sich ganz aufgibt, sich ganz hingibt. Dann heißt es, genauso ein Hohepriester, so ein Hohepriester tut uns Not, genauso einen brauchten wir. Und den haben wir bekommen in Jesus. Und jetzt das Letzte für heute. Seine Augen sind wie Feuerflamme. Punkt 7. Steht in Vers 14, Offenbarung 1, Vers 14. Seine Augen aber. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Halleluja. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Das ist zu schade, als da schnell durchzurauschen.
Da meine Schüler mal dazu gesagt, als wir Faust gelesen haben, da ist ja die große Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und als wir da feststellen, dass der Erdkern ja flüssig ist, also Feuer, gesagt, dass der Jesus lebt in seinen Augen. Wenn ich mir das überlege, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Okay. Ich bete mal noch. Wir haben also nicht nur Vers 14 geschafft. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du so herrlich bist und so wunderbar bist. Danke, Herr, dass du das eben nicht für uns verschleiern willst und irgendwie du abgeschlossen sein willst, sondern du willst entdeckt werden. Du willst gesehen werden. Du willst gespürt und erlebt werden. Du willst, dass wir deine Stimme hören. Du willst, dass wir dir nahe sind. Noch viel mehr, als dass wir das jemals wollen, willst du das jetzt schon. Du möchtest dich bei uns haben. Du hast gesagt, Vater, lass sie bei mir sein, wo auch ich bin. In Johannes Kapitel 17. Hast du selbst gebetet, lass sie bei mir sein, wo auch ich bin. Jeden Einzelnen von uns, keinen ausgenommen. Du willst, dass wir bei dir sind. Oh Jesus, öffne uns die Augen für deine Schönheit und deine Leidenschaft. Öffne uns die Augen für deine Liebe, dass wir zu dir hingezogen sind und dass wir uns nicht sagen, ach Herr, ich bin so müde und ich bin so gelangweilt, sondern dass wir sagen, ja, wir wollen ihn kennenlernen. Nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern als eine Ehre und als einen Liebesakt, den du an uns vollziehst, indem du dich uns vorstellst und du sagst, komm doch näher. Und wir sagen, ja, wir kommen näher. Wir nähern uns dir, dem, der mitleidig auf uns schaut. Und jeder, der sich dir genaht hat, jeder, der zu deinen Füßen niedergefallen ist, genauso wie Johannes dann etwas später in den Versen niederfällt zu deinen Füßen, jeder, der das tut, erlebt ein Wunder. Jeder, der das tut, lernt dich kennen auf eine Art und Weise, wie wir es nie zuvor, wie sie es nie zuvor gesehen und getan haben. Wunderbarer Gott, wir preisen dich dafür, für diese herrliche Offenbarung. Bitten dich, dass du uns jedem Einzelnen erklärst, wie wir da ganz praktisch uns noch mehr dir hingeben können, uns noch mehr in dich verlieben können. Ja, und so dir auch noch mehr Ehre bringen können, ja, mit unserem Leben. Danke dir, dass wir dich lieben, dass wir dann nicht sündigen. Halleluja. So wollen wir dich lieben, weil die Liebe, dass die Erfüllung des Gesetzes ist. In Jesu Namen. Amen.